Offenbarung Kapitel 3, Abvers 7. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast nur geringe Kraft und hast doch mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Die Gemeinde in Philadelphia war eine angefochtene Gemeinde. Wie sollte sie durchhalten, wo sie so klein war und wenig Kraft hat und so übermächtige Gegner? Diese Gemeinde in Philadelphia war umzingelt von Großmächten, die wie große Mauern um sie standen. 5 Frontabschnitte. Einmal das Heidentum, das waren die alten Götter der Römer und der Griechen. Die wackelten schon so ein bisschen, aber es gab viele, die daran festhielten. 2. das Judentum. Da waren die fanatischen Leute, die also mit aller Kraft gegen Jesus standen und nicht wollten, dass der Name Jesus bekannt wird als der Sohn Gottes. Da war der 3. der römische Staat, der Kaiser in Rom, der den Anspruch hatte, er sei Gott. Da war 4. von Athen ausgehend der Einfluss der Gnosis, der Erkenntnislehre. Und dann vermischte sich Erkenntnislehre und Christentum durch Irrlehrer, die das aufmischten und so eine Kombination von Erkenntnis und Jesus und Gnade und Liebe und alles zu einem großen Brei verkocht. Und darin war auch eine ganze Menge Okkultismus drin, wo man mit Engeln redete angeblich und das waren wahrscheinlich Dämonen und wo also die Gemeinde auch von der okkulten Seite angegriffen wurde. Und dann die 5. Front, kommt uns so bekannt vor, das sind einfach, ich sag mal so, die normalsterblichen Griechen oder Bonner oder Deutsche, also Sex und Geld und Macht und einfach deutsche Vita, schönes Leben. Das alles zusammen verband sich und stand wie eine Großmacht um diese kleine, mickrige Gemeinde in Philadelphia. Von Athen aus gingen die philosophischen Gedankengänge, von Rom aus die politisch-militärischen Machtbestrebungen, Ephesus, die Hochburg der Religiosität der damaligen Zeit, Jerusalem, die Juden und so weiter. Und das kleine Philadelphia, die kleine Gemeinde, wie sollte sie gegen solche Übermächte bestehen? In der Erweckungszeit von Philadelphia, da hatte man, ich sage mal sagen, den Optimismus, vielleicht kein schönes Wort, könnte auch sagen, den Glaubensmut, wir werden also diese Bastionen der Hölle überwältigen. Wir werden mit diesen Leuten fertig. Wir predigen das Evangelium. Aber jetzt im Laufe der Zeit, wo sich diese Kräfte immer mehr verfestigt hatten, hatten sie den Eindruck bekommen, besteht nicht umgekehrt die Gefahr, dass diese Kräfte in die Gemeinde eindringen. Und dann diese Anfechtung, was wollen wir, Parmenikes, in Philadelphia gegen diese großen Mächte ausrichten. Ja, der Blick auf die Schwierigkeiten lähmt die Gemeinde, es ist die kleine Kraft. Reisen Sie mal durch die Lande heute, besuchen Sie Gemeinden, reden Sie mit Ältestenkreisen. Was hören Sie? Ja, die Zeit der Erweckung ist vorbei. Die Zeit der Großevangelisation ist vorbei. Ja, wir müssen jetzt ausharren. Wir haben noch, was noch geht, ist das Zeugnis von Mann zu Mann. Aber das alles ist auf Sparflamme und Überleben ist die Parole. Resignation oder Kleinglaube in Philadelphia und bei uns. Und je mehr man auf die Schwierigkeiten schaut, desto mehr ändert sich auch die Sichtweise. War früher die Gemeinde angriffig, ist sie jetzt in der Defensive. Und jetzt kommt es der Gemeinde so vor, als wenn die Mauern, gegen die sie früher angerannt sind, jetzt sich immer enger ziehen um die Gemeinde selbst. Man kommt sich vor wie eingeschlossen in einem Ghetto. Was macht man dann? Man tut nichts mehr. Da gibt es Leute, die sagen, wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Herr, komme bald. Ist nicht falsch, aber es ist falsch, wenn man nur das macht. Andere suchen nach neuen Methoden. Wir müssen irgendwas was Neues einfallen lassen. Ein Trick, eine Methode muss uns helfen, aus dem Dilemma rauszukommen. Und andere auf breiter Front kapitulieren, passen sich an und sagen, das, was wir früher gelehrt haben, ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Ich sagte, Philadelphia war eine angefochtene Gemeinde. Man wusste um die eigene kleine Kraft. Man hatte keine großen Theologen, uns ist niemand bekannt aus dieser Gemeinde, keine Namen, keine berühmten Männer oder Frauen. Alles war einfach und schlicht. Da waren keine redegewandten Leute. Es fehlte vielleicht auch an der Bildung, um sich mit diesen Griechen da auseinanderzusetzen. Oder die vielleicht nicht genug im Alten Testament drin waren, um mit den Juden sich auseinanderzusetzen. Sie waren auch nicht reich, hatten kein Geld, um eine große Kampagne zu machen, um irgendeinen Star-Evangelisten aus Ephesus oder aus Rom kommen zu lassen oder aus Jerusalem. Sie mickerten so vor sich, leise vor sich hin und sagten, ja, Herr, du siehst unsere kleine Kraft. Und dann die Angst. Was wird Jesus sagen, wenn er uns beurteilt? Die Angst mancher Kinder Gottes, der Herr ist mit ihnen unzufrieden. Nun, wir haben die Geschichte gelesen oder dieses Sendschreiben gelesen, Sie haben es gehört. Die Gemeinde bekommt keinen Tadel, nur Lob und Lohn. Liebe Freunde, ich habe an meinem Schreibtisch gesessen und immer wieder gedacht, ich habe eigentlich lange keinen Text mehr gelesen, der so ermutigend ist wie dieser. Deswegen habe ich auch nicht den ganzen Text genommen, wir werden nächsten Sonntag Fortsetzung machen. Ich möchte heute nur auf einen Gedanken hinweisen. Die Ermutigung der Gemeinde in Philadelphia durch den Herrn Jesus. Das Überraschende in diesem Brief ist ja, dass der Herr nicht die kleine Kraft kritisiert, was wir ja erwarten würden. Wir denken ja, wir müssen Gott imponieren, wir müssen was auf die Beine stellen, durch Leistung, durch Kraft, durch gut geplante Aktionen. Vergleichen wir einmal einen kleinen Moment Ephesus und Philadelphia. Es ist unglaublich, dieser Kontrast, wenn Sie die beiden Sendschreiben mal nacheinander lesen. Der Gemeinde in Ephesus sagt ja Jesus, ja, ich kenne dich, ich weiß deine Werke. Du hast und lobt sie und nennt 7 Punkte, die die Gemeinde gemacht hat. Das muss eine in Anführungsstrichen großartige Gemeinde gewesen sein, voller Actions, voller Bewegung, mit Gemeindezucht und Lehre und alles, und es war alles da, was man brauchte. Bloß der Herr kann mit dieser Gemeinde überhaupt nichts anfangen und sagt, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe lässest. Und jetzt kommt das Kontrastprogramm dazu. Jetzt kommt eine kleine Gemeinde, von der der Herr nichts anderes sagen kann, ich weiß deine Werke, ich weiß, du hast eine kleine Kraft. Boah, jetzt müsste es doch weitergehen. Also ich habe wider dich, dass du so ein Schwächling bist. Du hast keine Power. Los mit dir, setz dich ein, mach mal was, Leute. Interessant. Da kommt nicht das, tu Buße und streng dich an, jetzt tu was. Lohnt es sich denn nicht, sich für Jesus einzusetzen? Liebe Freunde, hier erschließt sich uns ein Geheimnis des Evangeliums. Und ich halte das für so wichtig. Es gibt so viele Leute, die depressiv sind, weil sie den Eindruck haben, Gott setzt sie unter Druck. Es gibt so viele Leute, die niedergeschlagen sind und traurig über sich selbst, weil sie sich mit anderen vergleichen, was der oder die alles machen und können. Und andere Hauskreise und andere Gemeinden und andere Christen. Und ich, was passiert jetzt in dieser Situation? Ich möchte versuchen, Ihnen hier ein biblisches Grundprinzip, eine biblische Grundwahrheit beizubringen. Philadelphia wusste um die kleine Kraft. Aber was sie jetzt nicht tat, dass sie zusammenkamen und sagten, also kennt ihr solche Versammlungen, ach, wir sind ja alle nichts. Ach, wir sind ja alle Sünder. Und wir haben ja überhaupt keine Kraft. Und stellt euch mal vor, was habt ihr gelesen? Was Ephesus alles macht? Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens. Und wir? Die Gemeinde in Philadelphia ließ sich nicht irritieren durch falsche Leitbilder. Sie blieben nicht bei dem Punkt stehen, ach, wir haben ja nur so wenig Gaben und so wenig Kraft. Und besah sich nicht im Spiegel und, ich sag's mal so, und versank nicht in der Selbstbemitleidung. Dieses Drehen um sich selbst und um die eigene Schwäche und immer die eigenen Schwächen bloß gucken, dann vergisst man den Blick auf den reichen Herrn. Genau das hat die Gemeinde nicht getan. Diese Gemeinde in Philadelphia wird gelobt, dass sie ihre kleine Kraft in den Dienst des Herrn stellte. Was ist das für jeden von uns für eine Ermutigung? Wir müssen nicht stark sein, damit Gott uns gebrauchen kann. Viele fangen mit der Nachfolge gar nicht erst an, weil sie sagen, ich halte doch nicht durch. Wie soll ich in meiner Familie, wäre ja der Einzige, ich kann das nicht. Oder viele fangen an und sind in ihrem Büro oder in ihrer Schule oder in ihrem Lebensbereich, im Seminar oder wo auch immer, haben noch nie ein Wort von Jesus gesagt, weil sie sagen, ich kann nicht antworten, ich weiß nichts und die lachen alle und ich kann. Das ist die falsche Sichtweise. Wir sind oft schwach und haben Ängste und alles das. Du hast eine kleine Kraft. Aber das, was uns hier ganz groß wird und eine Ermutigung ist, eine Ermutigung, liebe Freunde, ob wir nun schon eine Beziehung haben zu Jesus oder noch nicht, hört alle zu. Gott kann aus mit schwachen Menschen, mit einer schwachen Gemeinde Großes machen. Ja, es ist geradezu die Grundvoraussetzung. Gerade wenn wir uns schwach und elend fühlen, dann kann Jesus Großes in uns und durch uns tun. Und die Starken, die sagen, ha, also was heißt, auf geht's, wir organisieren das, haben wir alles fest im Griff. Das ist die Ephesus-Gemeinde. Ich habe wieder dich. Gucken wir uns ganz kurz so ein paar Beispiele an aus der Bibel. Ich hoffe, liebe Freunde, Sie kennen alle die Geschichte von David und Goliath. Es ist immer wieder eine Freude, diese Geschichte zu lesen. Und ich habe in dieser Geschichte so vieles dickrot angestrichen. Grundprinzip im geistlichen Lebens. Da kommt der Goliath. Und hinter dem Goliath können Sie sich jetzt unser Umfeld angucken, den Spiegel angucken, den Fokus und die großen intelligenten Zeitungen unserer Tage und dahinter die Gnosis und Your Age und all diese Herausforderungen. Wer bist du eigentlich? Wie siehst denn du überhaupt aus? Wie kommst du zu mir? Ich bin doch kein Hund, dass du zu mir mit dem Stock kommst. Diese Christen, was haben sie denn? Also, das ist doch alles bei Licht gesehen. Also, der Jesus hat noch nicht mal gelebt. Nichts ist bewiesen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist denn euer Gott? Und wir werden verlacht um Jesu Willen. Auferstehung von den Toten gibt es doch überhaupt gar nicht. Christus, einer, der Sohn Gottes. Wie kann der Sohn Gottes seinen Sohn opfern? Passt nicht in meinen Verstand, ist doch lächerlich. Gibt's doch nicht. Und so, wisst ihr, wird alles niedergemacht. Ausgelacht, niedergelacht. Und der David, dieser Hirtenjunge, der gibt die großartige Antwort. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich komme zu dir im Namen Gottes. Du kommst zu mir mit Schwert, mit Lanze und Spieß. Du hast nur deinen Verstand, du siehst nur das, was vor Augen ist. Ich sage dir, ich komme im Namen des Herrn Zebaoth. Und lesen Sie mal, was er noch alles dazu gesagt hat. Und was hatte der David? Einen Kieselstein, weiter nichts, eine Schleuder, lächerlich im Vergleich zu dieser Waffenrüstung des Goliath. Und er kommt im Namen des Herrn und siegt im Namen des Herrn. Die kleine Kraft, ein Beispiel, ja, David und Goliath ist ja wohl eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, wird auch immer wieder in weltlichen Quellen zitiert. Oder gehen wir noch ein Stück zurück in der Geschichte Israels. Josua und das Volk Israel. Wir kennen die große Situation, die großen Mauern Jerichos. Und was? Und die Juden? Das Volk Israel, sie haben einen guten Heerführer mit Namen Josua. Was haben sie? Trompeten. Also Leute, das ist lächerlich. Ich möchte wissen, wie die da oben gestanden haben auf den Mauern und haben sich dort angeguckt. Also das sind doch die spinnersten Uhus, die ich je gesehen habe. Also einmal rum, zweimal rum und nächsten Tag wieder. Lustig, ja? Die sind total verrückt. Bis Gott eingreift. Gottes Wort ist eine unglaubliche Kraft. Die kleine Kraft Israels wird zur großen Kraft, wo wir diese große Kraft in unseren Herzen wirksam werden lassen. Diese Perspektiven möchte ich Ihnen heute Morgen ins Herz predigen, weil es unsere Situation ist. Wir sind umgeben von Großmächten. Und die Großmächte höhnen uns und spotten. Und wir werden auch verunsichert. Also so ein Spiegelartikel von Augstein kürzlich geht mir unter die Nieren. Ich muss das einen Augenblick verarbeiten. Wenn man intellektuell redlich ist, wie man so schön sagt, wie gehst du damit um? Verdrängst du das einfach? Wo ist die Antwort auf die Herausforderung? Hier. Im Vertrauen auf Gottes Wort. Nehmen wir ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament. Ähnlich, aber auch hilfreich. Jesus bei der Speisung der 5000. Die haben alle Hunger, die 5000 Leute. Und der Herr Jesus, ich sag mal so salopp, ist so gemein und sagt den Jüngern, also gebt ihnen zu essen. Ja, wir haben nichts. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Ich staune ja immer, dass die das überhaupt gesagt haben. Also für 5000 Leute 5 Brote und 2 Fische ist ja eine Bankrottanmeldung. Das ist ja lächerlich. Was soll man denn mit dem bisschen tun? Jesus sagt, bringt's her. Und Jesus segnete, blickte auf den Himmel und sagt, und jetzt verteilt die kleine Kraft. Her damit in die Hände Jesu und er multipliziert. Wir haben vorhin von Günter Showalter aus dem 1. Korintherbrief gehört. Ich lese ihn ein wenig weiter. Kapitel 2. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Merkt ihr was? Ich hatte beschlossen, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. So kam ich zu euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. In Klammern mal ganz eben. Ich sehe hier so einige sitzen. Wir beteten vorhin und danken Gott gestern für den Einsatz vom Infostand in Bad Godesberg. Die Geschwister, die dort waren, waren so ängstlich, wie sie hin sind und waren so fröhlich, wie sie weg sind. Mit Furcht und Zittern, das war goldrichtig. Möge euch der Herr diese Angst erhalten und mir auch auf der Kanzel. Und Herr, wenn wir denken, wir sind ganz stark, dann geht es also bestimmt daneben. In dieser Abhängigkeit, der Paulus geht nach Korinth in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern wirkte durch den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhen solle, sondern auf Gottes Kraft. Merken Sie, was das für Grundwahrheiten sind der Heiligen Schrift, die wir so leicht vergessen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Nicht durch unseren Einsatz, durch unseren Eifer, durch unsere Begeisterung, durch unsere Begabung. Wir werden elend Schiffbruch erleiden. Und wo wir meinen, von Gott etwas fordern zu können oder uns durchsetzen zu müssen und sagen, ja, das muss so gehen, ich will das so haben, werden wir total scheitern, total. In der Hingabe unseres Lebens, Herr, du siehst meine kleine Kraft, hier hast du mich. Da kann Gott große Dinge tun. Aber das ist der Weg Gottes, den Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir nun unsere Ohnmacht erkennen, unsere kleine Kraft erkennen, so ist das der erste Schritt zur Kraft. Aber jetzt kommt
der zweite Schritt. Ach so, Herr, ist das gemeint. Herr, du weißt, dass ich nichts kann, du weißt, dass ich nichts habe, du weißt, dass ich nichts bin. Herr, ich verlasse mich auf deine Kraft. Amen. Und dann legen wir uns auf die Couch und sagen, Herr, und bitte sei so gut und schenk die große Erweckung in Bonn. Das ist Faulheit, Trägheit, Ungehorsam, Sünde. Nein, im Text geht es weiter, hier in unserem schönen Text geht es weiter. Du hast nur geringe Kraft, sagt Jesus, und hast doch mein Wort bewahrt. Also, der Herr erwartet von uns einen aktiven Glaubensschritt, das Bewahren des Wortes. Das ist wieder gefährlich. Man muss den Text ganz langsam, der Mensch ist so raffiniert und wir merken, vielleicht merkt ihr euch, seht ihr euch irgendwo in dem Text selber, der Diesel hat sich x-mal in dem Text gefunden. Ach so, das Wort Gottes bewahren. Ja Herr, ich kaufe mir eine neue Bibel und dann stelle ich die in den Tresor. Da ist das Wort gut aufgehoben. Da kann dem Wort Gottes nichts passieren. So wie in der Geschichte, wie der Herr Jesus mit den anvertrauten Pfunden, wie der eine gesagt hat, ja Herr, du bist ein strenger Knecht. Ich habe das gleich vergraben, damit es keiner findet. Und jetzt hier ist es wieder, hörst es wieder. Ach du fauler Knecht. Und lügst noch obendrauf. Wenn du weißt, dass ich so ein strenger Knecht bin, warum hast du da nicht damit gearbeitet? Die Verlogenheit der ganz Frommen. Furchtbar. Herr, lass uns in deinem Licht stehen, haben wir vorhin gesungen. Dass wir erkennen, wo vergraben wir, wo bewahren wir in Anführungsstrichen das Wort in der falschen Art und Weise. Es geht um das Leben mit dem Wort und aus dem Wort. Und jetzt kommt schon, das höre ich schon wieder im Geiste, liebe Freunde hier aus eurer Mitte, die dann sagen, ja, jetzt fängt er wieder an, der Dietzel, das kennen wir schon. Wie war es mit der stillen Zeit? Haben Sie gestern schon die Bibel gelesen? Wie lange? Auch 20 Minuten bitte? Oder 25 Minuten? Nein. Nein, liebe Freunde. Hier geht es nicht um die Frage, ob wir gestern schon stille Zeit gemacht haben. Das macht Ihnen höchstens ein schlechtes Gewissen. Das ändert nichts. Die Frage ist, leben wir aus dem Wort? Das ist die Frage. Tun wir in unserem geistlichen Leben noch Glaubensschritte? Wir bekommen ein Wort beim Lesen der Bibel oder beim Hören einer Predigt und sehen auf einmal etwas, was wir eigentlich in unserem Leben ändern müssen. Ach, dazu habe ich nicht die Kraft. Das kann ich nicht. Oh, Herr, ich bin ein so elender Mensch. Vergib mir, hilf mir, Herr. Das ist nur die eine Wahrheit. So, Herr, du siehst meine Schwachheit. Du siehst meine Kraftlosigkeit. Aber in deinem Namen, auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Glaubensschritte tun. Mit der kleinen Kraft, ihr Lieben. Nicht mit den Superathleten, Olympiasiegern und sonstigen Heroes in dieser Welt. Die sind hier nicht angesprochen, sondern die kleine Kraft, Philadelphia. Du und ich, wir mit unserer kleinen Kraft. Komm, mit deiner kleinen Kraft, vertraue mir doch und wag es. Bring das, was du hast. 5 Fische und 2 Brote für die Menge in meinem Büro reicht nicht, Herr. Ha? Der Herr kann es multiplizieren, der Herr kann es tun. Wisst ihr, das Geheimnis ist das Leben aus dem Wort. Das Ernstnehmen des Wortes Gottes in meinem Leben. Und Herr, ich kann nicht, aber du musst mir helfen. Wo unsere kleine Kraft dem Herrn zur Verfügung gestellt wird, kann er mit seiner großen Power, mit der Kraft des Heiligen Geistes in mein Leben kommen. Im biblischen Unterricht versuche ich immer wieder an dieser Stelle, wenn wir über das Wort Gottes reden, den Kindern verschiedene Bibelstellen zusammenzustellen. Mir fallen jetzt nicht alle ein, aber vielleicht sind Ex-Beuler hier unter uns, denen fällt das vielleicht wieder ein. Ist das Wort Gottes nicht wie ein Feuer? Nicht wie ein Hammer? Wie ein Licht auf meinem Wege? Und dann haben wir die ganzen Bilder, Alten und Neuen Testament zusammengestellt. Das Wort Gottes ist Kraft, aber bitte nicht im Tresor. Nicht im Bücherregal oben hinten in der Ecke. Ewig, wie heißt der Spruch? Ewig wäre der Goldschnitt. Sondern, aufgeschlagen, Herr, ich verlasse mich hier stets, es steht geschrieben. Schauen Sie sich Luther an, auf dem Weg nach Worms, um jetzt nicht nur biblische Beispiele zu bringen, sondern auch Persönlichkeiten aus unserer Geschichte. Luther, du bist verrückt, du kleiner Mönch, zu dem Kaiser nach Worms zu gehen. Was willst du denn ausrichten? Und lesen wir mal, wie er sich aufs Wort verlassen hat. Es steht geschrieben. Und wenn auf jedem Dachziegel in Worms ein Teufel säße, so ginge ich doch hin, um meinen Glauben, den Herrn Jesus zu bezeugen. Und der Herr bewahrt solche Männer und setzt sie zum Segen und schenkt riesen geistliche Aufbrüche. Und durch einen kleinen Mönch, durch einen Mönch, der auch Angst hatte, aber der diese Angst an den Herrn abgegeben hat. Ich möchte Sie ermutigen, Sie denken immer, ja, das sind die anderen, das sind die tollen Leute in der Gemeinde, die Gemeindeältesten oder der Hauskreisleiter, ich will gar keinen Namen nennen. So die Stars, die das können, die das Charisma haben. Leute, guckt doch mal nicht auf die anderen, guckt doch mal erst auf euch und sagt, Herr Jesus, und jetzt schaue ich auf dich. Gib mir Kraft. Du siehst meine kleine Kraft. Ich will sie in deine Hände geben. Aus der kleinen Kraft, mit dem Wort im Gehorsam leben. Und dann gelingt auch die Umsetzung, auch der Ethik, auch der Fragen, wie lebt man mit Jesus in unserer Zeit. Welch großartiges Zeugnis für eine kleine Gemeinde in Philadelphia, dass der Herr sagt, du hast mein Wort bewahrt. Aber jetzt geht es im Text noch ein Stück weiter. Es kommt noch etwas ganz Wichtiges. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Es geht auch noch um das Zeugnis der Gemeinde Jesu und ihrer Glieder nach außen. Sie bekennen sich zu Jesus, dem Sohn Gottes. Und da geht den Juden der Hut hoch und sagt, nein, das ist nicht der Messias. Sie bekennen sich zu Jesus Christus, der am dritten Tage, der am Kreuz auferstanden ist. Ja, der nicht nur der Sohn Gottes ist, sondern der am Kreuz auferstanden ist. Da sagen die Griechen, verrückt, Kreuz, Torheit, Verrücktheit. Und sie bekennen Jesus auferstanden am dritten Tag. Jesus lebt. Oh, das ist aber gefährlich für den Kaiser in Rom, der selber Gott sein will. Nieder mit ihnen. Die Dogmatik, die Aussagen von Jesus allein, sind schon eine Provokation, damals und heute. Aber es geht nicht nur um die Dogmatik, es geht auch um die Ethik, es geht um das gelebte Leben mit Jesus. Es geht um das Ausleben der kleinen Kraft. 5 Brote, 2 Fische. Jesus will uns helfen in deinem Alltag, in deiner Ehe, an eurem Platz, wo immer ihr jetzt euren Kriegsschauplatz habt. Da will er euch Kraft geben, eure kleine Kraft vermehren. Es geht um Glaubensschritte aus dem Wort, auch in der Umsetzung des Wortes. Und habt doch keine Angst vor diesem Glaubensschritt. Wir möchten immer gerne stehen bleiben, konservativ. Konservare lateinisch heißt bewahren. Sicher, das sind gute Sachen, das Wort Gottes zu bewahren. Das steht ja hier im Text. Aber auch den Glauben zu bewahren und ihn zu bekennen und weiterzugehen und ihm gehorsam zu folgen, das ist so wichtig. Glaubensschritte aus dem Wort. Darf ich mal Sie so fragen, heute Morgen können Sie einfach mal so drüber nachdenken. Wann habe ich eigentlich in meinem Leben so zum letzten Mal einen Glaubensschritt getan und mich im Vertrauen auf das Wort Gottes, auf ihn verlassen, etwas gewagt um Jesu Willen? Sie werden, wo Sie das echt machen, nicht Gott provozieren, sondern im Glauben und im Gehorsam antworten, werden Sie unglaubliche Erfahrungen machen. Der Herr hört, der Herr sieht, der Herr gibt sich diesen Menschen, die so handeln, zu erkennen. Aber nicht aus einer gesetzlichen Haltung heraus, sondern du hast mein Wort bewahrt, ihr Lieben, wissen Sie, was das heißt? Ich habe vorhin schon gesagt, nicht das Evangelium im Schrank. Nicht nur das Evangelium im Kopf, sondern das Entscheidende ist, was Ephesus gefehlt hat. In Philadelphia war Liebe zu Jesus. Herr Jesus, ich bekenne dich als den Sohn Gottes, als den, der für mich gestorben ist. Danke, Herr, du hast meine Schuld vergeben und ich habe Gewissheit und Frieden in Jesus. Und du bist von den Toten auferstanden, Herr Jesus. Ich bete dich an als den Auferstandenen und den wiederkommenden Herrn. Wisst ihr, die glaubende Gemeinde mit der kleinen Kraft lebt mit ihrem großen Herrn. es ist nicht nur eine Ideologie, nicht nur um ein verkopftes Christsein, was wir dann also allen Leuten irgendwann eine Schallplatte drauflegen und dann ihnen da was rüberbringen wollen. Herr, lass mich leben mit dir im Glauben, mit der kleinen Kraft, mit der kleinen Kraft. Wir meinen, wir müssen stark sein. Ich sage schon 10-mal heute, ich möchte Sie gerne ermutigen. Es sind so viele, der Pastor fühlt sich mit ihnen sehr eng verbunden, so viele mit kleiner Kraft da. Wir kommen doch so schnell an unser Ende, an unsere Grenzen. Was Dinge, Herr, ich kann das nicht und ich kann das nicht und jenes nicht. Wir sitzen im Gespräch und ich weiß nicht mehr weiter, ich habe keine Antwort. Da sitzen mir Leute, die sagen ihre Probleme. Ich kann im Grunde nur sagen, Herr, ich weiß es auch nichts. Wenn, gib du Antworten, gib du Hilfe, offenbare du dich. Wer sind wir denn? Menschen mit kleiner Kraft. Und die hat der Herr Jesus lieb. Und die sucht er und sagt, kommt Leute, vertraut mir doch und erwartet Großes von mir. Wie war das? David und Goliath, Josua, Jesus, Paulus, Luther und so weiter. Also, Ermutigung. Ich möchte schließen. Und jetzt mache ich eine kleine Vorschau auf den nächsten Sonntag. Das ist jetzt eine Werbeveranstaltung, was jetzt kommt für den nächsten Sonntag, dass Sie alle wieder da sind. Jetzt, Sie können ja mal den Text zu Ende lesen. Und Jesus sagt jetzt dieser Gemeinde, er lobt sie, weil du deine kleine Kraft eingesetzt hast und doch mein Wort bewahrt hast und doch meinen Namen nicht verleugnet hast, will ich. Erstens will ich dir eine Tür auftun. Und niemand kann sie zuschließen. Und du guckst gegen die Barrieren der Finsternis und die Bastionen und die Mauern und alle Tore sind verriegelt. Und ich bin der Herr, er stellt sich vor mit Schlüsselgewalt. Wie sagt man heute, wenn man ein Auto kauft? Auto mit Zentralverriegelung. Tolles Wort. Jesus hat die Zentralöffnung. Kürzlich habe ich, Entschuldigung, fällt mir gerade ein, aber es ist schön. Ein Gemeindeglied sein neues Auto gezeigt. Und es ist ja immer schön, wenn man ein neues Auto hat. Komm mal her, Rudi, ich will dir was zeigen. Und dann stand man 3 Meter vor dem Auto, war da sein Schlüssel, drückt auf den Knopf, und dann macht es zick und alle Türen waren offen. Dann macht es, drückt er wieder drauf, zack, alle Türen waren zu. Toll. Also, wohl dem, also ich habe sowas nicht in meinem Auto. Ich muss, stellt euch vor, der Pastor muss immer noch einen Schlüssel reinstecken und rumdrehen. Wie altmodisch. Also, nur Spaß. Aber jetzt stellt euch mal vor, das, was hier mit einem kleinen, so, wenn der Herr ein Wort spricht, dann springen die Tore auf. Und wo wir mit dem Kopf gegen die Wand gehen, aus eigener Kraft, da tut der Herr Großes. Also, es ist eine Ermutigung und das ist die Gemeinde mit der kleinen Kraft und die anderen werkeln sich ab, sind Tag und Nacht im Einsatz, machen eine Action nach der anderen und müssen dann zum Psychiater oder sonst irgendwo hin, müssen eine Kur machen irgendwo, sind fertig mit der Welt. Und Jesus sagt zu ihnen, ich kann euch nicht gebrauchen, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe lässt. Versteht ihr die Perspektiven? Herr, ich komme zu dir mit meiner kleinen Kraft. Du hast die Schlüsselgewalt, du kannst meine Probleme lösen. Ich komme zu dir, segne mich. Und dann gibt der Herr dieser Gemeinde am Schluss einen besonderen Ausblick, Durchblick. Ihr habt Angst? Ich will euch in dreifacher Weise versiegeln. Ich bringe euch ans Ziel. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Der Herr nimmt diese kleine, ängstliche Gemeinde und schenkt ihr die Perspektiven der Ewigkeit. Ha, was ist das für eine Ermutigung, sich so diesem Herrn anzuvertrauen, als Pastor, als Gemeindeglied oder als Freund. Kommt, seht Jesus an mit seiner Fülle, mit seiner Schlüsselgewalt. Er will euch Türen auftun. Vertraut euch ihm an und vertraut seinem Wort und bekennt ihn. Und der Herr bekennt sich zu uns. Großartige Ermutigung. Ich hoffe, es ging euch ins Herz heute Morgen. Amen. Wir wollen zusammen beten und stehen dazu auf. Ach Herr, immer wieder kommen wir zu dir und bekennen dir unsere falsche Sichtweise. Wir suchen uns die Maßstäbe von dieser Welt und dann wirst du uns unverständlich oder wir verlieren dich aus dem Blickfeld. Dann haben wir unser falsches Gottesbild. Dann sehen wir in dir den, der da nur schimpft und ewig unzufrieden ist über unsere kleine Kraft. Und dann bringen wir Leistung und gehen kaputt dabei. Danke, Herr, für dein Evangelium. Du bist der Sohn Gottes, der zu uns gekommen ist, der uns lieb hat, der uns ruft. Du hast dein Leben gegeben für uns, auf das wir Frieden hätten. Du bist auferstanden von den Toten. Du hast den Mächten der Finsternis die Macht genommen, auch den Mächten unserer Tage. Sie können nicht, wie sie wollen, weil wir in deiner Hand geborgen sind für Zeit und Ewigkeit. Schenk uns diese Glaubenszuversicht. Wir preisen dich, wir beten dich an. Herr, segne uns alle mit neuer Ermutigung, dein Wort ernst zu nehmen, dir zu vertrauen. Herr Jesus, du Herr mit der Schlüsselgewalt, gepriesen sei dein Name. Amen.